Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, ein Sprachkünstler, einer der renommiertesten Übersetzer, die wir haben. In den nächsten Tagen hat er ganz viel zu tun. Da ist Frankfurter Buchmesse, Gastland ist Norwegen. Und Hinrich Schmidt-Henkel übersetzt nicht nur aus dem Französischen und Italienischen, sondern auch sehr viel aus dem Norwegischen. Herr Schmidt-Henkel, herzlich willkommen bei uns.
Danke sehr.
Sie sind ja nicht nur ein toller Übersetzer, Sie sind auch noch ein Ritter. Seit vergangenem Jahr sind Sie ein Ritter erster Klasse sogar, ausgezeichnet mit dem königlich-norwegischen Verdienstorden. Was macht denn ein Ritter im Jahr 2019?
Er reitet für die norwegische Literatur, indem er bis zum letzten Moment übersetzt. Tolle Projekte, die es nicht gegeben hätte, wenn Norwegen nicht Gastland wäre. Und der Ritter reitet für die norwegische Literatur, indem er zwischen September und November ungefähr 40 Lesungen hat mit selbst übersetzten Werken oder auch mit von anderen übersetzten Werken.
Und ich dachte, wenn man solch einen Orden kriegt, dann geht man mit dem König essen.
Ja, es gibt die Möglichkeit oder auch das Recht einer Audienz beim König. Ich glaube, eine Viertelstunde hat man dort. Das muss ich noch in Anspruch nehmen. Das möchte ich aber auch sehr gerne tun. Ich bin wahnsinnig neugierig, in dieses Schloss reinzukommen.
Und das geht aber nur, wenn man Ritter erster Klasse ist, nicht? Bei zweiter Klasse?
Das weiß ich nicht. Das wurde mir nicht berichtet.
Über die Kunst des Übersetzens sprechen wir in dieser Stunde mit Hinrich Schmidt-Henkel. Und ich hoffe, wir dürfen ihn auch ein bisschen kennenlernen dabei. Erst einmal, Herr Schmidt-Henkel, bitte ich Sie, unseren ersten Titel anzusagen. Mein Norwegisch ist nämlich schwer rudimentär.
Das Stück heißt ganz einfach, was jetzt, hva nå?
Hinrich Schmidt-Henkel ist heute unser Gast, Übersetzer, in diesen Tagen vor allem aus dem Norwegischen. Er hat den Titel angesagt, hva nå, und gleich diese Schreibweise ein bisschen erläutert. Die haben da gleich was gefunden, was irgendwie falsch war in unseren Angaben.
Das hat jemand falsch geschrieben. Hva nå, nasal gesprochen, das stimmt einfach nicht. Hva nå, ja, das Kringel-A auf Norwegisch, Bolle-O, ist eben kein A oder O, sondern ist ein richtiges O. Es heißt auf Norwegisch eben Kringel-O. Deswegen heißt es hva nå, was nun, was jetzt?
Fragt man sich als Übersetzer wahrscheinlich auch öfter, oder?
Unablässig. Das ist bei jedem Satz so, dass einem Dinge entgegenkommen, die man natürlich umformen muss. Man kann es nicht so abschreiben, wie es da steht. Schon gar nicht aus einer Sprache, die so trügerisch nah ist am Deutschen wie das Norwegische. Wenn man das tut, kommen lauter komische Sätze dabei heraus. Wir müssen bei jedem Wort neu entscheiden, wie wir es wiedergeben. Wir müssen bei jedem Satz schauen, wie wir ihn neu bauen. Bei jedem Text, was für Merkmale er hat, und das dann in der Übersetzung berücksichtigen.
Wir würden ja als Leser, die wir einer Sprache nicht mächtig sind, unendlich viel Literatur verpassen, wenn es Übersetzungen nicht gäbe, und vielleicht sogar sagen, ach, das Buch ist doof, bloß weil der Transfer von der einen in die andere Sprache vielleicht nicht so gut geglückt ist. Wie würden Sie denn die Arbeit eines Übersetzers beschreiben?
Schreiben wie der Autor, aber in meiner Sprache, nicht in seiner. Und dazwischen liegt ein unglaublich komplexer Transferprozess. Aber das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Schreiben wie der Autor mit meiner Sprache, in meiner Sprache. Und das hat auch zum Ziel, einen neuen literarischen Text, der sein eigenes Standing, seine eigene Wertigkeit, seine eigene Selbstverständlichkeit hat.
Das heißt, die sind sowas wie der Komplize des Autors und schreiben letztlich doch ein eigenes Buch.
So ist es. Das ist sehr, sehr schön gesehen. Es gibt auch im Amerikanischen, bei einer Stiftung, wo ich mal zu Gast war, die Frage, was für ein Writer, was für ein Autor man denn sei. Und da kann man Romane schreiben, man kann Theaterstücke schreiben, Gedichte, oder man kann Übersetzungen schreiben.
So ausdifferenziert ist das im Deutschen gar nicht. Da ist das Amerikanische dann stärker, wenn es um Ihre Berufsbezeichnung geht.
Ja, kurioserweise.
Mhm. Ich mag ja sehr gern das Wort durchteilen, übersetzen. Mhm. Übersetzen, dann haben wir so die Fährverbindung drin von der einen Sprache in die andere. Ja. Und Sie wären dann so etwas wie der Fährmann.
Ja,
das Sie sagten schon, es geht nicht eins zu eins, es geht ja eben auch um Atmosphäre, um Klang, um Stil. Wie geht man das eigentlich an?
Also dieses Wort übersetzen, das bietet einem das Bild an, dass man eine Sache, so wie sie ist, vom einen Ufer zum anderen bringt und dass das Päckchen auf der anderen Seite des Flusses sich gar nicht verändert hätte. Und das stimmt natürlich nicht. Es hat sich ja jedes Wort, es hat sich jeder Satz verändert. Und ich teile das Wort deswegen gerne anders, nämlich üb ersetzen.
Das ist schön.
Alles, was da war, muss ich ersetzen durch etwas anderes.
Sind Sie schon mal richtig verzweifelt an einem Wort, an einem Begriff, an einem Ausdruck, wenn eben eins zu eins nicht geht?
Eins zu eins geht nie. Mhm. Es muss immer ersetzt werden und anders gemacht werden. Und das Interessante ist, dass dann denken ja alle, oh Gott, dann bist du dem Original nicht mehr treu. Aber beim Ersetzen kommt es auf beides drauf an, etwas Neues zu finden, das in sich selbstständig ist, aber dennoch alles widerspiegelt, was das Original hatte. Und Verzweiflung, schiere Verzweiflung, hat mich, glaube ich, noch nie befallen, weil ich auf dem Standpunkt stehe, dass man alles ersetzen kann, so wie man auch jeden ersetzen kann. Man muss halt verhandeln, das ist ein Begriff, der stammt von Umberto Eco, verhandeln mit dem Originaltext, und wenn ich an einer Stelle nicht alles rüberbringen kann, kann ich vielleicht an einer anderen Stelle etwas anderes rüberbringen und muss bei dem Ersetzen auch immer schauen, welche Prioritäten setze ich.
Aber es gibt auch sicher Worte, Begriffe, die sind urnorwegisch oder urdeutsch oder urfranzösisch. Ein Beispiel, ich wüsste kein Wort für schlicht im Deutschen. Das ist was anderes als simple. Oder eine Mittelmeernation, die kennt kein Nordseewatt. Die hat vielleicht gar kein Wort dafür. Was tun Sie dann?
Ersetzen. Ersetzen. Ich habe auf Norwegisch dieses wunderbare Wort Silkeföre, nämlich seidiges Gleiten oder der Schnee, der so neu und frisch und seidig ist und eine darunter feste Unterlage hat, dass man mit den Skiern darauf gleitet wie auf Seide. Silkeföre. Ein zusammengesetztes Substantiv. Und das muss man dann ersetzen, indem man zum Beispiel die Wortart wechselt. Die Skier glitten wie auf Seide. Heute war es ein seidiges Fahren. Es fuhr sich wie auf Butter. Und Sie sehen schon, fängt die Ersetzungsmaschine an und sprudelt. Und man baut sich eine Menge von Wahlmöglichkeiten auf. Und dann findet man heraus, welche davon die richtige ist.
Sie müssen es ins Ausgangsmaterial in den Roman oder das Gedicht eines Autors hineinschlüpfen und doch gleichzeitig so ein bisschen die Vogelperspektive behalten. Mhm. Das ist ja auch eine ganz eigene künstlerische Begabung eigentlich.
Das ist es ganz sicher. Es gibt die Meinung bei vielen, dass man hat es oder man hat es nicht. Ich weiß nicht genau, ob ich das unterschreiben würde, denn man kann sehr viel auch lernen. Ich glaube schon, dass es zum Teil Begabung ist und dieses Absehen vom Original und das Neue, die Übersetzung neu schreiben, aber in absoluter Treue zum Original. Dieses Ersetzen, was etwas ganz Neues ist, aber dennoch das Alte vollkommen in sich trägt, das ist schon eine ganz kuriose und, wie ich finde, traumhafte, interessante Sache, die mir beim Originalschreiben fehlen würde. Das kann ganz sicher nicht jeder.
Zusätzlich zur uns fremden Sprache kommt ja auch noch der Stil eines Autors und einer Autorin. Einer schreibt in ganz ausschwingenden Sätzen, einer ist vielleicht sehr, sehr wortkarg. Mhm. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie zum Klang, zum Rhythmus eines Autors, einer Autorin gar keinen Zugang finden konnten und das dann sein gelassen haben?
Wenn das passiert, teilt sich das bei der Lektüre mit und dann lasse ich's. Es muss, wenn ich das Original lese, in mir der Impuls entstehen, das in meine Sprache fassen zu wollen. Und den kannte ich schon als Jugendlicher. Ich habe in meiner Schulzeit noch sehr viel übersetzt im Fremdsprachenunterricht. Und da hatte ich das schon. Wenn mir etwas gefallen hat, wenn mich etwas wirklich angesprochen hat in der Fremdsprache, dann hatte ich da schon das Bedürfnis, das sozusagen in den Mund zu nehmen in der eigenen Sprache.
In den Mund nehmen, sprechen Sie auch manchmal laut, um eine richtige Übersetzung, Übersetzung zu finden?
Ja, das kommt vor, wobei bei mir es so ist und bei vielen anderen, die ich kenne, dass das gar nicht mehr nötig ist, sondern das ist so präsent, dass man das im inneren Ohr und vor dem inneren Ohr so stark hat, dass das immer mitspielt.
Dankeschön für die Brücke, die Sie mir jetzt gebaut haben. Sie haben, Herr Schmidt-Henkel, einmal gemeinsam mit Ihrem Lebensmenschen, mit Frank Heibert, ein Buch letztlich zum Übersetzen übersetzt. Stilübungen heißt es, eine ein und dieselbe Geschichte in unterschiedlichsten Stilen, Klängen, Formen. Können Sie uns das mal ein bisschen verurschaulichen und damit einen Schnellkurs im Übersetzen geben?
Ja, Raymond Queneau heißt der Autor, der hat eine vollkommen banale Begebenheit. Warten auf den Bus, voller Bus, kleiner Streit, denselben Typ nachher nochmal sehen in der Stadt, was sich wirklich nicht lohnt zu berichten. Er hat es 130 Mal berichtet und jedes Mal mit einer anderen stilistischen Vorgabe. Zum Beispiel Rückwärtsgang. Das, was am Ende der Geschichte vorkommt, wird nach vorne genommen und dann wird sie zurückerzählt. Oder Italianismen. Eine giorno verso mezzogiorno, ich stande warte auf die Autobusse. Sowas. Und das klingt so, wie ich es Ihnen gerade vormache. Das ist ein Riesenspaß. Es ist ein großes Vergnügen, etwas auch sehr Mutwilliges. Und andererseits ist es ein tolles Beispiel dafür, übersetzen ist schreiben wie der Autor mit den Mitteln der eigenen Sprache. Denn er gibt durch die jeweilige stilistische Vorgabe, was auch in poetisch, metaphorisch oder als Gedichtformen kommt, er gibt durch jede einzelne Schreibanweisung vor, wie ich hier diese Geschichte neu zu erzählen habe.
Hinrich Schmidt-Henkel ist studierter Romanist und Germanist. Er übersetzt aus dem Französischen und Italienischen, viel aber auch aus dem Norwegischen. Das ist ja gerade in den letzten Jahren ein Land, aus dem uns viel Literatur erreicht. Herr Schmidt-Henkel, war aber nicht immer so. Was hat Sie getrieben, sich die Sprache dieses 5-Millionen-Völkchens, 5 Millionen glaube ich nur, wenn sich auch der letzte Talnorweger noch zählen lässt, was hat Sie getrieben, sich diese Sprache ans Bein zu binden und zum wichtigen beruflichen Standbein zu machen? Das ist doch ein großes Risiko.
Jein, ist es nicht. Wenn man aus mehreren Sprachen übersetzt, ist es sehr gut. Man hat immer eine Wahlmöglichkeit, man kann sich in verschiedene Richtungen orientieren. Wenn man nur aus einer der kleineren Sprachen übersetzt, kann es schon mal knapp werden mit der Auftragslage. Und ich komme aus einer sehr skandinavophilen Familie, bin überdies mit pommerschem Platt im Ohr aufgewachsen. Und das ist ja etymologisch auf dem halben Weg oder sogar noch näher dran an den skandinavischen Sprachen. Und habe als Kind angefangen, Dänisch zu lernen, habe an der Uni Schwedisch gelernt. Und hatte dann viele Jahre lang einen norwegischen Schatz, der zwar sehr gut Deutsch kann, aber ich wollte dann natürlich auch diese Sprache können und habe das dann gezielt gelernt. War dann auch sehr, sehr viel im Land und bin dort gereist und habe mich aufgehalten. Und als ich die Idee bekam, dass Literaturübersetzen ja ein Beruf sein könnte, dieses mich sehr faszinierende Übersetzen, da habe ich natürlich auch nach Texten aus dem Norwegischen gesucht.
Wie viel muss man von Land und Leuten kennen, um den Autoren sprachlich gerecht zu werden?
Meine Formel dafür ist, ich muss wissen, wie es in den Häusern riecht. Also die Sprache können ist eine Sache, man muss mit der Kultur vertraut sein, man muss mit dem Alltag vertraut sein. Und zwar gar nicht mal so sehr, um Tatsachen zu kennen oder Wörter zu kennen, sondern um sozusagen den Assoziationsraum nachspüren zu können, aus dem heraus jemand schreibt. Die Landschaft zum Beispiel ist wichtig zu kennen. Und auch die Bauweise der Häuser oder die Einrichtungen und ja, wie es in den Häusern riecht.
Oder am Fjord,
ganz genau. Ich kann Dänisch und Schwedisch an sich genug, um aus diesen Sprachen zu übersetzen. Habe auch einmal ganz klein bisschen aus dem Schwedischen und etwas mehr aus dem Dänischen übersetzt. Aber meine eigentliche skandinavische Arbeitssprache ist Norwegisch, weil ich mich damit einfach in dieser Weise auskenne.
Was macht denn die Landschaft mit der Sprache? Also Norwegen, die Fjorde und dann kommen da diese ganz steilen Berge raus und dann unendlich viel Platz für ganz wenige Menschen. Macht das was mit der Sprache, mit der Art, wie sich Autoren ausdrücken oder wäre das romantisch gesehen?
Das könnte man sehr romantisch ausbauen. Man kann aber auch sagen, überall da, wo die Natur zwischen den Menschen haust, steht, entwickeln sich viele lokale Dialekte. Und in Norwegen gibt es eine Unzahl von Dialekten, die sind von Tal zu Tal oder von Talseite zu Talseite verschieden von Region zu Region. Und da Norwegen prinzipiell zweisprachig ist, eine Sprache, die aus den ostnorwegischen Dialekten und dem Dänischen entstanden ist, und eine Sprache, die aus den west- und süd- und nordnorwegischen Dialekten gebastelt wurde. Deswegen sind die Leute alle sehr nah an ihren Dialekten dran und unterhalten sich auch zum Beispiel miteinander, jeder gefärbt durch seinen Dialekt stärker, als wir das aus Deutschland kennen würden.
Ein norwegisches Wort, was Sie unglaublich lieben?
Ui.
Kann auch was zu essen sein.
Mir fällt jetzt nur das schöne Nynorsk-Wort Murusam ein, was freudevoll oder lustig, komisch bedeutet und was in der anderen Sprachform im Bokmål Mursom oder Muschom heißt, aber Murusam, das ist ein schöner Klang, wie Sie selber hören.
Musik, ein toller Rhythmus.
Ja.
Zwei Sprachen, Bokmal und Nynorsk.
Genau.
Sind die wirklich so verschieden, dass man von zwei Sprachen reden kann?
Wenn man von außen kommt und die Sprache lernt, dann ist der Weg zu der anderen vielleicht gar nicht so weit. Als Ausländer lernt man in der Regel Bokmål, also die Sprache, die näher am Dänischen dran ist. Und neben der die andere entstanden ist im Zuge der Nationenwerdung Norwegens im 19. Jahrhundert, auf die man früher, auf die norwegische eigentliche Sprache, sehr, sehr stark herabgeblickt wurde. Und wenn man die eine von beiden lernt, ist die andere nicht so weit weg. Für Norweger ist es sehr wichtig, für welche man sich entscheidet.
Wie eng ist eigentlich der Kontakt zu den Autoren?
Ganz verschieden. Eins ist immer der Fall, ich suche immer den Kontakt. Ich finde, Kommunikation ist etwas sehr, sehr Wichtiges in jeder Lebenslage. Und wenn ich ein neues Buch anfange oder gar einen neuen Autor, ich sehe mich eher als Übersetzer von Autoren als von einzelnen Büchern, dann melde ich mich und sage, hallo, ich mache wieder was von dir und freue mich drauf. Und wie beim letzten Mal komme ich dann irgendwann demnächst mit Fragen. Oder wenn es jemand Neues ist, dann stelle ich mich etwas höflicher und ausführlicher vor und sage, wie ich dazu komme, diesen Auftrag anzunehmen, was ich an dem Projekt schätze und ja, dass ich mich auf Zusammenarbeit freue. Und es gibt dann immer, gibt's Fragen hin und her und so weiter. Die Intensität ist dann sehr verschieden.
Gehen Sie mit Erik Fosnes Hansen auch mal wandern?
Wandern nicht, aber essen.
Und kochen.
Ja.
Aber es ist ganz verschieden. Also manchmal bleibt es so bei ein bisschen Mailerei und manchmal wird es richtig freundschaftlich.
Genau, das ist so verschieden, wie es zwischen Menschen immer verschieden ist. Und ich habe zum Beispiel mit der Tochter eines seit langem verstorbenen Autors, Tarjei Vesos, mit seiner Tochter Gyri, die eine berühmte Kinder- und Jugendbuchlektorin ist, also auch ein Sprachmensch, mit der habe ich tagelang gesessen und an Fragen bearbeitet, die ich an die Texte ihres Vaters hatte. Das war ganz großartig.
Bei zeitgenössischen Autoren, da können Sie natürlich fragen. Sie haben aber auch Henrik Ibsen übersetzt oder den Franzosen der Aufklärung, Denis Diderot.
Ja.
Da können Sie nicht mehr fragen. Da wissen Sie auch nicht, wie es im Haus gerochen hat.
Nee, schwierig.
Ist das denn per se schwerer?
Naja, was immer gleich ist, ist, der Text muss mir eigentlich alles erzählen, was ich brauche. Denn der Text ist ja auch das, was die Leserin vor sich hat. Und wer Jacques der Fatalist und seine Herr liest, soll das mit Vergnügen und Gewinn tun können, ohne vorher die Philosophie der Aufklärung studiert zu haben. Es ist ja kein Fachbuch, sondern ein Roman. Auf der anderen Seite stört Wissen in der Regel nicht. Und dann ist es wichtig, sich mit der Epoche beschäftigt zu haben, sich mit der Denkweise beschäftigt zu haben, mit dem Lebensweg. Also doch möglichst einiges von dem Lebens- und Erfahrungshintergrund des vor langem verstorbenen Autors zu kennen. Man muss wissen, wie es in den Häusern riecht. Der Raum, aus dem heraus oder in dem es geschrieben ist, je mehr man von dem weiß, desto besser.
Es heißt ja oft in Rezensionen, das ist eine sehr gute Übersetzung. Wie kann ich als Leserin, unbedarft, wie ich in der anderen Sprache bin, eigentlich für mich spüren, wissen, ich bin an eine gute Übersetzung geraten. Ich habe doch das Ausgangsbuch nicht.
So wie immer, wenn Sie einen Text lesen, ob er übersetzt ist oder auf Deutsch geschrieben, wenn der Text in sich stimmt. Wenn der Text, Sie merken, der hat eine Haltung, eine Lage, die Repliken passen zu den Figuren, die Beschreibungen lassen in ihnen Bilder entstehen, ohne sie allzu sehr mit dem Detail ins Detail an die Kandare zu nehmen. Wenn der Text als solcher sie anspricht, dann ist das ein Indiz dafür, dass der Text ganz gut ist.
Also wenn ich ein gutes Buch lese, ganz schlicht.
So ist es.
Hinrich Schmidt-Henkel ist unser Gast. Ich verdanke der Literatur mein Leben, hat er uns vorab erzählt, im Brustton der Überzeugung. Herr Schmidt-Henkel, das klingt so raumgreifend wie überschwänglich. Ich verdanke der Literatur mein Leben.
Ja, ich sage das auch extra so ein bisschen pompös. Ich kann auch sagen, und jetzt gebe ich ihr Seite für Seite, gebe ich ihr diese Schuld oder diese Dankbarkeit zurück. Ho, ho, ho. Es ist einfach so, meine Eltern haben sich in einer Bücherei, in der Bibliothek kennengelernt. Meine Mutter, die durch Kriegsbedingungen, deren Schulweg dadurch abgebrochen war, war sehr bildungshungrig und las sehr viel. Auch später hat sie mich jede Woche einmal in die Bibliothek mitgenommen, als ich ganz klein war. Mein Vater verdiente sich als Student was in der Ausleihe dazu und lernte da also diese junge Frau kennen. Mein Vater, der selber als einziges Mitglied seiner Familie nach Westdeutschland, in dem Fall nach West-Berlin gegangen war, auch aus einem literarischen Grund, nachdem er mit einer prominenten DDR-Dame einen Plagiatskonflikt hatte. Er war Lektor im Verlag und er hatte entdeckt, dass sie was abgeschrieben hatte. Sie bestand darauf, dass es so veröffentlicht wird und hat ihm schon gedroht, dass sie ihre Verbindungen hat. Und er ist danach dann nicht mehr nach Hause gegangen, sondern gleich nach West-Berlin, nach den Vorerfahrungen, die er als Student in Greifswald gemacht hatte. Und in der Tat war man am nächsten Morgen um 5 ganz klassisch an seiner Tür und hatte dann erfahren von seiner Zimmerwirtin, die er anrief, um ihn zu holen. Und also sein Dickkopf und seine Vorerfahrungen, die ihn dann haben auch gleich reagieren lassen, wenn man so will, auch das war ein literarischer Grund, haben ihn dann eben gehen lassen.
Ihre Mutter hat auch Fluchterfahrungen, die kam aus Ostpommern.
Genau.
Und sie haben
Ostpreußen, ja.
Ostpreußen. Sie haben so schön erzählt, sie hätten als Kind Platt gehört. Haben Sie das noch im Ohr?
Unbedingt.
Können Sie das noch?
Nein, das kann ich nicht. Ich habe es auch nie gesprochen. Aber mein Vater und meine Großmutter, die eben aus Pommern waren, haben Plattdeutsch miteinander gesprochen. Meine Mutter, die den Verlust ihrer Heimat Memelland sehr, sehr bedauert hat, hat sich eine neue Heimat gesucht in diesem Plattdeutsch. Sie hat mit Lektüre von Fritz Reuter, dem plattdeutschen, norddeutschen Realisten des 19. Jahrhunderts, der seine Werke auf Hochdeutsch und Plattdeutsch schrieb und sich selber in beide Richtungen übersetzte. Mit diesen Werken hat sie das Plattdeutsch gelernt. Und dann haben meine Eltern, oder wenn die Großmutter da war, zu dritt haben sie eben Plattdeutsch gesprochen.
Was so charmant ist, in diesem intellektuellen Haushalt, der ihr Elternhaus auch war, Theaterleute, Literaten sind ständig ein- und ausgegangen, gibt es so ein ganz bodenständiges Element mit dem Plattdeutschen. Mhm. Hat sich das durchgezogen, so auch als Gefühl?
Naja, wenn ich sage, mein Vater war Germanistikprofessor, dann haben die Leute alle ein bestimmtes Bild sofort vor Augen. Und aber der war Pommer durch und durch. Der war auch die erste Generation nicht mehr Handwerker und Bauer. Und der hat also wirklich noch in der ländlichen Gemeinschaft, in der ländlichen Familie sehr stark gewurzelt. Der Vater meiner Mutter war Ofenbauer in Memel, auch ein Handwerksberuf. Und die Vorfahren waren eben auch Landleute. Und mein Großvater mütterlicherseits hat, um mit seiner Kundschaft zu sprechen, alle Sprachen gesprochen, die in diesem fantastischen Völkergemisch am Rande zwischen der deutschen und der slawischen Welt gesprochen wurde.
Das heißt aber auch, Sie haben als kleiner Junge den Ton für die unterschiedlichsten Menschen, vielleicht auch Gesellschaftsgeschichten schon eingesogen, vom Handwerker über den Bauern bis zum Literaturprofessor, der über Bücher spricht.
Jein, weil mein Großvater mütterlicherseits leider während der Flucht umgekommen ist. Oh. Den habe ich nie kennengelernt, was ich wirklich sehr, sehr bedauere. Großvater väterlicherseits auch nicht. Der ist also lange vor meiner Geburt schon an Krankheit gestorben. Aber schon, das war dieses, dass man Dinge in mehreren Sprachen sagen kann, das war für mich immer selbstverständlich.
Mir ist noch im Ohr, Sie haben vorhin gesagt, ich habe schon als Junge gemerkt, Übersetzen ist mein Ding, ich habe gerne Dinge übersetzt. Mhm. Wann realisiert man denn, oder wann haben Sie realisiert, das ist jetzt mein Beruf, damit will ich auch schlicht mein Leben bestreiten?
Ja, idiotisch spät. Also ich kannte den berühmten Übersetzer aus dem Französischen, Eugen Helmy, der war im Freundeskreis meiner Eltern eine ganz markante Figur. Und den kannte ich, seit ich 12, 13 war und sowas. Mit 18 Abitur gemacht, im Französisch Abitur war, in beide Richtungen übersetzen, das war die Abiturprüfung. Dann habe ich nach einigen Umwegen Germanistik, Romanistik studiert und bin tatsächlich erst während des Referendariats als Deutsch- und Französischlehrer, bin ich eines schönen Abends in Norwegen auf den Trichter gekommen, Moment mal, übersetzen ist ja ein Beruf. Weißt du doch eigentlich seit
wirklich
vielen
so wie
Jahren.
Klick?
Ja, vollkommen, also vollkommen idiotisch, da hätte ich längst vorher drauf kommen können. Und dann habe ich das gleich angefangen herauszufinden, wie geht man daran und was macht man da. Bin auf die Buchmesse gegangen, habe Klinken geputzt, endlos, wie man das dann so tut. Und dann ging das so ein bisschen nacheinander, wobei dieser Eugen Helmlin eine sehr große Rolle gespielt hat. Dem habe ich das sanft errötend gestanden und er sagte, mach das, du kannst das.
Sie sind inzwischen ein sehr renommierter Übersetzer. Es ist ein Beruf, in dem man schwer Fuß fasst. Es gibt viele Übersetzer. Der Beruf ist symbolisch sehr aufgewertet worden. Der Übersetzer wird jetzt immer neben dem Autor auch genannt. Und er ist wichtig.
Desto besser, ja.
Er ist wichtig, damit wir die Bücher, damit wir die Literaturen anderer Länder überhaupt erfahren können. Aber meistens wird der Beruf erstaunlich schlecht bezahlt. Toller Beruf, von dem man nicht leben kann, ist so ein Spruch.
Ja, stimmt.
Gilt das immer noch?
Ja, das gilt immer noch. Wir haben in unserem Verband letzthin wieder eine Honorarumfrage gemacht, deren erschütterndes Ergebnis am Ende war, dass wir heute inflationsbereinigt pro Normseite, das ist die Berechnungsgrundlage, 30 Zeilen, 60 Anschläge, dass wir pro Normseite 3,40 Euro weniger verdienen als 2001.
Also begeisterte Selbstausbeutung letztlich.
Das spielt dabei eine Rolle, ja. Mhm. Und auch ein unglaubliches Missverhältnis zwischen dem Beitrag zur Literaturwirtschaft, den wir leisten. Übersetzungen aus Fremdsprachen sind ein großer Teil mindestens der Belletristik. Und wir arbeiten ja auch im Auftrag, nicht aus eigener künstlerischer Inspiration oder Selbstverwirklichungsdrang, sondern im Auftrag der Verlage, die ohne die Übersetzung mit den teuer eingekauften Lizenzen gar nicht anfangen könnten.
Und ich dachte, es sei leichter geworden in den letzten Jahren, weil eben zumindest vom Renommee her der Beruf sehr aufgewertet wurde. Und Sie erzählen mir jetzt, die verdienen noch weniger als zuvor.
Ja, so ist es. Das mit dem Renommee stimmt, auch wenn das nie ganz reicht. Man findet immer noch viele Stellen, wo Übersetzer nicht genannt werden. Aber böse gesagt sind wir ein ganz ausgezeichneter Stoff für Sonntagsreden. Aber sobald es an die wirtschaftlichen Fakten kommt, stehen wir wirklich schlecht da. Und es ist bei uns immer noch Altersarmut die Regel.
Also die meisten Übersetzer können von ihrer Arbeit nach wie vor nicht oder sehr schlecht leben.
Genau.
Hinrich Schmidt-Henkel ist unser Gast, Übersetzer, Sprachkünstler. Immer horchend, was sich sprachlich tut. Wo frischen Sie eigentlich gerne Ihr Deutsch auf, um so am Puls der Zeit zu sein, um zu hören, wie sich die deutsche Sprache entwickelt, die Sie ja präsent haben müssen für Ihre Übersetzung? Ja.
Überall und unablässig. Wir, das gilt für alle Literaturübersetzenden, denke ich, haben immer ein gieriges, offenes Ohr für die Sprache. Wie rum werden Sätze gebaut? Was für Begriffe gibt es? Zwischen Alltagssprache, die ich in der U-Bahn aufschnappe, also wenn ich zum Beispiel Jugendsprache übersetzen soll oder sollte, dann gehe ich in die U-Bahn und höre, wie sprechen die miteinander? Und was davon lasse ich nachher in den Text einfließen? Eine große Frage, wie stark man das dann dosiert, auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehe. Aber wir sind gierig zu hören, bis hin zum fantastischen Charme der Fachbegriffe. Das sind ja oft unglaublich sprechende und schöne Worte. Also wenn mir in einem Buch, das im Winter spielt, das Wort Stahleis entgegenkommt, im Original, im Norwegischen, Stål-is, dann weiß ich, das übersetze ich mit Stahleis. Muss aber doch erstmal schauen, ob es das Wort im Deutschen überhaupt gibt. Ja, es gibt es, wunderbar.
Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht übersetzen oder übersetzen Sie immer?
Also ich formuliere unglaublich viel im Kopf, entweder was ich in einer Mail schreiben will oder was ich in so einem Interview wie hier sagen will. Ich habe als Schüler in der Schule gesessen und das, was die Lehrer sagten, im Kopf umformuliert dahin, dass es interessanter klingt.
Oh je, und jetzt ist Ihr Lebensmensch auch noch Übersetzer. Und, ja. Nervt das nicht manchmal?
Nein, gar nicht, im
Zwei
Gegenteil.
Übersetzer in einem Haus. Nein. Einer aus dem Norwegischen, einer aus dem Amerikanischen, Englischen. Dann treffen Sie sich am Küchentisch und beballern sich mit Ihren Problemen.
Ja, oder wir können auch wunderbar schweigen. Nein, aber das ist ganz großartig. Schauen Sie, sonst sind wir alle Einzelkämpfer und sitzen alleine zu Hause. Partner, wenn da sind, bei der Arbeit. Und um 11 klingelt das Telefon. Man muss sich erstmal räuspern, weil an dem Tag noch nichts gesagt hat. Und wenn man so wie Frank Heilbert und ich, wenn wir zusammenleben und über Privates und Berufliches reden können, das ist eine ganz fantastische Sache und das gehört auch zu dem, was uns zusammengeführt hat. Wenn ich gesagt habe, ich verdanke der Literatur mein Leben, dann auch das, wir haben uns auf der Buchmesse kennengelernt und wussten voneinander, kannten uns aber nicht. Mhm. Und sofort hatte ich ein brennendes Interesse an brasilianischer Literatur, weil er da mit brasilianischen Autoren in die Literaturhäuser reiste und ich musste sofort 3 Tage später in Hamburg ins Literaturhaus gehen, um ihn da wieder zu erleben. Also das spielt auch da eine große Rolle.
Also die Liebe auch noch gefunden über den Beruf, so über die Sprache. Sie sollen aber auch ein ziemlich guter Bäcker sein und ein ordentlicher Koch.
Ja, das ist jetzt schwierig, das mit dem Übersetzen zusammenzubringen, abgesehen davon, dass man sagen kann, hier und da braucht es die passenden Ingredienzien und die richtige Weise, es zusammenzusetzen.
Also, diesem geistigen Hochleistungssport mal so richtig mit den Händen im Mehl zu punchen.
Genau, das tut wahnsinnig gut und zu schauen, wie benimmt ein Teig sich, wie verändert er sich, während man ihn knetet, was erzählt er einem. Das ist ja auch eine Kommunikation. Ich arbeite sehr gern mit den Händen. Ich muss sagen, vor allem esse ich gern. und esse gern gut und auch gern viel und gern mit vielen anderen Leuten. Und das ist dann etwas, was ich ganz sicher von meiner Mutter übernommen habe, die immer für große Gesellschaften gern gekocht hat.
Gar nicht so untypisch. Ich weiß das von einigen Musikern, dass sie nach schwierigen Konzerten am nächsten Tag erstmal Brot backen, vorausgesetzt, ja, sie sind zu Hause.
Ja.
Das erdet, ne?
Ja, total.
Erden auch noch anders? Sie haben einen eigenen Garten?
Ja, das ist ja auch eigentlich gar nichts Besonderes und das ist eine der tollen Sachen an Berlin, dass wir in Berlin und um Berlin herum so wahnsinnig viel Platz haben. Da sind andere Städte ja völlig neidisch auf uns. Und wir haben in Brandenburg einen Garten mit einem Holzhäuschen drauf. Und ich weiß, wenn ich da ankomme und aus dem Auto steige, dann merke ich fast körperlich, wie alles Mögliche von mir abfällt. Und jetzt erstmal, jetzt ist Luft, jetzt ist Erde, jetzt ist Geruch, jetzt ist Farben, andere Töne, andere Geräusche, Wasser. Das ist einfach eine ganz großartige Sache.
Und dann wird gebuddelt und Sie fragen sich nicht automatisch, was heißt Buschwindröschen auf Norwegisch? Oder?
Das kann schon passieren, zumal ich gerne bei irgendwelchen Dingen des Alltags rekapituliere, was sie in allen Sprachen heißen, die ich kann oder nicht kann.
Ich merke schon, dieser rote Faden zieht sich durch alles.
Ja, durch Sprache, alles hindurch. Sprache bleibt.
Sie singen auch in einem deutsch-deutschen Chor.
Ja.
Deutsch-deutscher Chor, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Ist das tatsächlich noch ein deutsch-deutscher Chor?
Ja, das ist der. Also ich singe erstens schon seit jetzt muss ich selber erschrecken und nachrechnen, seit 53 Jahren in Chören. Das fing an mit dem Kinderchor des SFB 1967. Und ich habe eigentlich immer in Chören gesungen, singe in Berlin in einem ambitionierten Kammerchor, Ensemblino Vocale, aber auch seit vielen Jahren in diesem deutsch-deutschen Kammerchor, der ursprünglich ein Projekt von Kirchenmusikstudenten aus Halle an der Saale, Herford-Westfalen war und diesen Namen behalten hat. Auch um immer wieder daran zu erinnern, was für ein Glück es ist, dass man jetzt aus allen Teilen Deutschlands zusammenkommen, miteinander singen kann, was damals für die Initianten dieses Chores überhaupt nicht selbstverständlich war. Und wir haben auch nach wie vor Mitglieder aus allen Teilen Deutschlands und schauen auch, dass wir unsere Konzertreisen jedes Jahr 12 Tage mal in den Westen, mal in den Osten legen.
Und um das Private und Berufliche nochmal zusammenzubinden, wenn mir es richtig übermittelt wurde, haben Sie mal in einem Übersetzerchor mehrstimmig, wohlklingend Ihre Forderungen zu Gehör gebracht.
Ja, das stimmt. Es gibt eine Arbeitstagung des Übersetzerverbandes in Wolfenbüttel jedes Jahr, das Wolfenbütteler Gespräch. Und da wird alle zwei Jahre auch ein Chorworkshop angeboten, weil sehr, sehr viele von uns tatsächlich singen. Es ist interessant, dass das Einzelkämpfertum dann durch so ein Tun in der Gruppe, ein Miteinander, ausgeglichen wird. Und einmal hat der Übersetzerchor tatsächlich in Wolfenbüttel Vergütungsregeln, die wir in der Zeit mit verschiedenen Verlagen verhandelten, als Sprechgesang vorgetragen.
Hat's genützt?
Ja, hat es unbedingt.
Die Buchmesse, worauf freuen Sie sich am meisten?
Auf Begegnungen und Begegnungen und Begegnungen mit Autoren und Büchern und vor allem natürlich mit dem Publikum. Ich werde zahlreiche Moderationen zu machen haben von Autoren, die ich selber übersetzt habe, aber auch von anderen. Und besonders freue ich mich auf die internationale Präsentation des neuen Hauptwerks von Jon Fosse, Der andere Name, die ersten zwei Teile eines siebenteiligen Romanprojekts, das ich auch die Ehre habe zu moderieren.
Und wenn Sie dann mit dieser Buchmesse fertig sind, sind Sie wahrscheinlich reif fürs norwegische Fjell, fürs norwegische Gebirge, oder?
Das ist eine sehr gute Idee, die muss ich mal erwägen, ob ich dafür Zeit finde. Erstmals werde ich tatsächlich noch bis in den November hinein mit Lesungen unterwegs sein und daneben eine tolle junge norwegische Krimi-Autorin Ruth Lillegraven übersetzen, die man bei uns noch gar nicht kennt.
Und danach Skilanglaufen mit diesem wunderbaren, wie war das Wort für
Silkeföre?
Silkeföre.
Genau, ja, das wäre auch eine tolle Idee.
Das machen Sie, würde ich Ihnen wünschen.
Ja.
Toi, toi, toi und ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hinrich Schmidt-Henkel war das, Übersetzer aus dem Französischen, Italienischen und in diesen Tagen vor allem aus dem Norwegischen.
Ich danke, es war mein Vergnügen.